RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Wir müssen aus einem guten Material gemacht sein, wir Menschen, denn hier spricht ja ein Organismus zu Ihnen, der schon 55 Jahre auf dem Tacho hat. Mein heutiger Gast kann uns erklären, was unsere Knochen mit Spannbeton zu tun haben könnten und warum die so leicht sein können, aber trotzdem die schwere Aufgabe haben, uns durch ein ganzes Leben zu tragen. Peter Fratzel hat sich 1991 im Bereich der Festkörperphysik habilitiert, war unter anderem am Institut für Materialphysik der Universität Wien tätig. Seit 2003 ist er am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung und dort Direktor. Und heute ist unser gefährlicher Gedanke, den ich mit Professor Fratzel zum Glück diskutieren kann: Wäre das Rad sinnvoll, hätte es die Natur vermutlich erfunden.
Würden wir heute Autos mit vier Rädern bauen, wenn es keine Straßen gäbe? Bin mir nicht sicher, weil wenn ich keine Straßen habe und erst die ganze Welt mit einem Straßennetz überziehen muss, damit ich ein Auto benutzen kann, ich glaube, dann würde man anders vorgehen.
Herzlich willkommen zum gefährlichen Gedanken. Herr Professor Fratzel ist für seine Arbeit unter anderem schon mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet worden. Unter anderem heißt, es gab auch schon andere Preise. Sie beschäftigen sich mit Materialien, mit Biomaterialien und Sie unterscheiden das nach drei Gruppen, habe ich gelernt: aus der Natur, für die Natur und durch die Natur.
Ja. Also ich denke, wir haben ja durchaus in unserem täglichen Leben zu tun mit Materialien, die aus der Natur kommen. Holz ist das typischste Beispiel, aber noch viele andere, Kork und so weiter. Das ist also aus der Natur, für die Natur. Dort ist die Natur dann sehr oft der Mensch selbst, da geht es auch um Medizin. Und durch die Natur, das ist dann das, was etwas spezieller ist, wo man versucht tatsächlich zu lernen, wie die Natur mit Materialien umgeht und was wir davon eventuell lernen können.
Wie ist denn Ihre Einstellung zu den Materialien? Sie sind Physiker, Sie beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten jetzt mit Materialien, mit Biomaterialien. Wie fasziniert sind Sie noch? Wie fasziniert können Sie noch sein?
Es ist absolut spannend zu sehen, dass Materialien, wenn sie nur ein wenig in ihrem Aufbau, in ihrer Struktur verändert werden, auch ihre Eigenschaften vollständig ändern können. Wir wissen, dass ja eine dünne Aluminiumfolie zum Beispiel verhält sich ganz anders wie eine Leitschiene an der Autobahn, obwohl das Material gleich ist. Also auch einfach die Formgebung ändert sich. Und hier ist noch sehr viel offen. Wir wissen noch gar nicht so genau, wie alle diese Zusammenhänge funktionieren.
Aber Sie wissen, wenn wir bei der ersten Kategorie bleiben, Dinge aus der Natur, Sie haben es schon genannt, also Holz, Gras, Wolle, auch tatsächlich unsere Knochen. Sie wissen doch ganz genau, weil ich habe einen Film gesehen, wo Sie mit Apparaturen die Materialien so untersuchen, dass Sie bis in das kleinste Detail gucken. Das heißt, Sie wissen genau Bescheid über Holz, meinetwegen.
Wir versuchen genau Bescheid zu wissen und tatsächlich ist es so, dass wenn wir über Eigenschaften sprechen, dann hängen die von Strukturen auf allen Skalen ab. Die Skala, die wir sehen können, ist das eine, aber dann, wenn Sie 1000 oder 1 Million mal kleinere Strukturen hernehmen, wenn die verändert werden, verändern sich auch die Eigenschaften. Das heißt, wir müssen, und das ist auch die große Herausforderung in dieser Art von Materialforschung, alle diese Skalen abdecken. Also es genügt nicht, ins Mikroskop zu schauen, wir müssen es auch noch auf der größeren Skala und das alles miteinander kombinieren. Sie können sich vorstellen, wie viel man da wissen müsste, wenn man es wirklich verstehen möchte.
Holz, meinetwegen. Holz wird ja heute sehr gepriesen. Wenn wir beide Unternehmer wären, die Holz als Baustoff anbieten, würden wir wahrscheinlich sehr vermögend oder relativ bald sehr schnell vermögend sein. Ist Holz so gut wie sein Ruf? Oder würden Sie sagen, naja, verglichen mit anderen Materialien, speziell wenn wir Häuser bauen wollen, wir haben ja zum Beispiel keine Autos aus Holz, aus Gründen.
Ja, es gab sogar schon Flugzeuge aus Holz. Man sollte das nicht, ja, wirklich.
Bestimmt das Ding mit dem Otto Lilienthal abgestürzt ist.
Nee, auch welche, die nicht abgestürzt sind. Es ist nur sozusagen am Ende auch eine Frage der Ökonomie, die wir jetzt gar nicht hier behandeln wollen. Ich meine, wir sollten uns natürlich vor Augen führen, dass der Baum ja das Holz nicht gewachsen hat, um für unsere Häuser zur Verfügung zu stehen, sondern für die Funktion, die der Baum hat. Und wenn Sie sich vorstellen, dass so ein Baum auch gut 100, 120 Meter hoch werden kann, das ist ganz ordentlich. Ne? Und das hat einfach damit zu tun, dass hier Fasern, also wir wissen ja, dass Holz im Wesentlichen aus Zellulose besteht, diese Zellulosefasern, die sind nur ein Nanometer dick. Und ein Nanometer ist ein Millionstel Millimeter und da fängt es an. Und ich will jetzt gar nicht die ganzen Skalen durchdeklinieren, aber bis auf die makroskopische Größe sind das sehr viele. Und wenn Sie jetzt ein Haus aus Holz ansprechen, also die höchsten Häuser, die man vollständig aus Holz bisher gebaut hat, sind so 80 bis 100 Meter hoch. Und wenn ich jetzt vom Nanometer bis 80 Meter gehe, das sind 11 Größenordnungen ungefähr. Und auf diesen vielen Skalen kann ich mit Struktur spielen, die Strukturen verändern und die Eigenschaften machen. Also so ein riesen hochdimensionalen Designraum, wenn man so sagen will. Und das nutzen die Pflanzen aus, um ihre Eigenschaften anzupassen.
Jetzt stehen vor der Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin-Mitte zwei künstliche Palmen, die sind aus Metall. Das ist natürlich etwas zugespitzt, aber könnte man womöglich sagen, dass das dann damit die besseren Bäume sind, weil das Material einfach besser ist und länger hält und stabiler ist? Also der beste Baum wäre aus Metall.
Ein Baum aus Metall würde zunächst mal nicht leben. Das wäre für den Baum schon mal nicht so toll, ja. Und warum ich das jetzt so überspitzt sage, ist, Leben bedeutet Veränderung. Die perfekte Lösung ist der Tod, wenn ich das mal so ganz überspitzt formuliere. Denn wenn etwas perfekt ist, dann führt jede Veränderung dazu, dass man nicht mehr perfekt ist. Das heißt, wir als Lebewesen müssen jetzt damit umgehen, dass wir eben nicht die für den Augenblick besten Materialien verwendet haben. Weil morgen brauchen wir plötzlich andere, weil sich die Aufgaben geändert haben, die Umgebungsbedingungen geändert haben. Und wenn man das jetzt ein bisschen weiter denkt auf unser eigenes Handeln jetzt sozusagen als Menschen, die Monokultur, nicht? Das ist eine besonders gute Anpassung an eine bestimmte Lebensbedingung. Und dann steigt die Temperatur um 2 Grad oder um 1 Grad und plötzlich ist der Borkenkäfer da und die Monokultur ist verloren. Also damit will ich sagen, der Stahl mag, was die Festigkeit betrifft, das Beste sein, aber für viele andere Anforderungen ist er es nicht. Und die wichtigste Anforderung ist für ein lebendes System ist die Flexibilität, die Anpassungsfähigkeit. Sonst gibt es kein Überleben. Und ich denke, diese Art von Gedanken, wenn man das jetzt überträgt auf unsere derzeitige krisenhafte Situation, das eröffnet interessante Perspektiven.
Ja, das müssen Sie mir nochmal genauer erklären, ja. Herr Professor Fratzl, wieso der perfekte Zustand der Tod ist.
Also jetzt nicht im Sinne der Perfektion, sondern wenn wir perfekt an einen bestimmten Zustand angepasst sind, so besteht keine Möglichkeit mehr, in einem anderen Zustand entsprechend zu sein. Also wenn ich überleben möchte, muss ich mit verschiedensten Anforderungen zurechtkommen, nicht nur mit einer, das meine ich damit. Also der Diamant lebt nicht, der ist perfekt, aber die Materialien der Natur sind es nicht. Also vielleicht nur einen kurzen Punkt, weil wir über das Skelett und den Knochen gesprochen haben. In 7 Jahren haben Sie ein neues Skelett, ja. Das heißt, Ihr Skelett ist jünger als Sie, ja.
Wie, verstehe ich nicht.
Und zwar, weil dieses Material ständig erneuert wird, ja. Das heißt, die Perfektion besteht auch darin, dass das Material permanent und ständig erneuert wird. Es gibt hier in Japan, in Nara, die buddhistischen Tempel, die aus Holz gebaut sind, ja. Die sind 1000 und mehr Jahre alt, obwohl das Holz keine 1000 Jahre hält. Und auch dort gibt es einen eigenen Beruf. Es werden permanent neue Dachschindeln gebaut, die ersetzt werden. Und auch der Tempel in Nara ist älter als das Material, aus dem er besteht. Genau wie unser Skelett. Das heißt, diese Dynamik im Material, diese Aktivität des Materials ist das, was eigentlich die Qualität ausmacht.
Jetzt kommen wir mal zu unserem gefährlichen Gedanken zurück. Wäre das Rad sinnvoll, hätte es die Natur vermutlich erfunden. Da ist, wenn ich das richtig gelesen habe, worüber Sie forschen, Herr Fratzl, und womit Sie sich beschäftigen, dann ist da schon Gedanken für drin, weil die Natur erfindet nichts. Sie macht die ganze Zeit das, was Sie gerade beschrieben haben, oder? Also sie passt sich an. Das heißt, es gab noch keinen Anpassungsnotwendigkeit, um ein Rad zu entwickeln.
Vielleicht sollte man so sagen, die Evolution beruht ja auf einer Geschichte. Ja? Also was heute ist, baut auf dem auf, was früher war. Übrigens ist das in der Technologie nicht unähnlich. Also Gegenfrage, würden wir heute Autos mit 4 Rädern bauen, wenn es keine Straßen gäbe? Mit heutiger Technologie. Ich bin mir nicht sicher, weil wenn ich keine Straßen habe und erst die ganze Welt mit einem Straßennetz überziehen muss, damit ich ein Auto benutzen kann, ich glaube, dann würde man anders vorgehen. Das heißt, wir haben auch in der Technologie eine unglaubliche Geschichte, die das prägt, was wir heute machen. Also heute könnten wir problemlos achtbeinige Fahrzeuge bauen, die durch jedes beliebige Terrain laufen können. Wäre viel effizienter als ein Auto, wenn ich keine Straße habe. Ne? Also vielleicht ist das der Grund, warum die Natur kein Rad entwickelt hat, weil sie einfach keine Straßen hat.
Sie haben das vorhin angedeutet. Sie haben gesagt, okay, also ich habe heute diesen Status, an den ich angepasst bin, und morgen kann der Status ein anderer sein, kann die Anpassungsnotwendigkeit entstehen, dass ich mich an neue Bedingungen anpasse. Das ist theoretisch gesprochen, aber hat, wie Sie auch schon angedeutet haben, natürlich eine praktische Dimension, weil wir Klimaerwärmung haben, weil wir ja natürlich die ganze Zeit darüber diskutieren, Emissionen zu reduzieren, das geschieht ja auch tatsächlich schon. Aber wie ist das mit der Anpassung? Müssten Sie nicht aus Ihrem Forschungsbereich für höchstwahrscheinlich halten, dass alle möglichen lebenden Organismen sich selbstverständlich anpassen? Wenn Sie sagen, das Skelett wechselt alle 7 Jahre, müsste man doch sagen, ja gut, das wird sich schon alles fügen.
Ja, Organismen werden sich anpassen. Die Frage ist, ob wir mit unserer Art der Technologie uns auch anpassen. Denn wenn sich die Umgebung ändert, dann müssen wir uns sinnvollerweise auch mit in unserem Verhalten ändern. Also ich will das gar nicht zu breit machen, aber Anpassung auch in der Natur geschieht auf verschiedenen auch Zeitskalen. Also über Evolution haben wir kurz gesprochen, das ist eine sehr lange Zeitskala. Aber wenn Sie in den Sportverein gehen, können Sie auch Ihren Muskel hochtrainieren. Das ist auch eine Anpassung des Muskels an die Anforderung, die plötzlich da ist. Man kann auch den Knochen hochtrainieren. Also der berühmte rechte Arm beim Tennisspieler, der rechtshändig ist, der ist auch stärker und so weiter. Man verliert den Knochen, wenn man keine Belastung hat im Weltall. Also diese Anpassung gibt es auf all diesen Skalen. Und jetzt auf die Technologie übertragen, kann man natürlich über Materialien nachdenken, die sich per se anpassen. Hier gibt es viel Forschung dazu, selbstheilende Materialien und Ähnliches. Aber natürlich kann man auch das größer denken und Anpassung im Bauwesen, wo man dann sich Fassadenelemente überlegt, die vielleicht nicht vollständig isolieren, sondern mehr als Filter funktionieren und dann die Außenfassade sich ändert mit Luftfeuchte, mit Temperatur und Ähnliches. Also diese Überlegungen sind ganz stark vorhanden in der Materialforschung heute.
Jetzt gehen wir mal auf das Material ein, was Sie auch schon mehrfach erwähnt haben, unsere Knochen nämlich. Sie sagen, das Skelett erneuert sich mehr oder weniger alle 7 Jahre. Warum kann ein Skelett einen schweren Menschen mit Einzelteilen, Knochen tragen, die so leicht sind?
Der wesentliche Punkt ist ja auch wieder Struktur. Ja? Also der Großteil der Natur, und da gehören die Knochen auch dazu, sind faserverbundene Materialien, wenn ich das sehr technisch formuliere. Die Fasern im Knochen sind Kollagenfasern und deren Anordnung bestimmt die mechanische Eigenschaft. Und die sind genau an den richtigen Stellen so angeordnet wie in einem Airbus heute, der auch aus faserverbundenen Materialien besteht, wo auch die Fasern an der richtigen Stelle in die richtige Richtung laufen. Also auch dort ist der Leichtbau das Zentrale. Also diese Konstruktion mit Fasern, die Textilidee dahinter, das ist das Eigentliche. Ne? Sie können aus Textilien ja auch die verschiedensten Eigenschaften aus einer Faser konstruieren.
Weil Sie gerade das Luftfahrtbeispiel erwähnt haben, gehen wir mal auf eine Sache ein, die schon längst entdeckt ist, nämlich die sogenannte Hydrophobizität der Lotusblume. Die hat über Eck mit der Tragflächenbeschaffenheit von modernen Flugzeugen zu tun. Vielleicht erklären Sie uns zuerst, Herr Professor Frassel, was es mit dieser Hydrophobizität auf sich hat. Die ist, wenn ich das richtig weiß, schon zwischen 1908 und 1912, also Anfang des vergangenen Jahrhunderts, entdeckt worden. Was ist denn da entdeckt worden? Was hat man rausgefunden?
Ja, also das ist ein interessantes Beispiel, wie Forschung an der Natur plötzlich die Technologie ganz massiv beeinflussen kann. Die Hydrophobizität, auch wörtlich übersetzt, ist die Wasserabstoßung sozusagen. Das sind also Oberflächen, auf denen Wasser nicht haftet, sondern als Tropfen abrollen. Und das führt also zu sehr interessanten selbstreinigenden Eigenschaften. Und so um das Jahr 2000 herum haben Kollegen in Bonn das beschrieben am Lotusblatt, also die Selbstreinigungskraft dieses Blatts, die auf diesen winzigen Strukturen an der Oberfläche beruht. Und obwohl das physikalische Prinzip schon lange bekannt war, hat es irgendwo in Büchern geschlummert, könnte man sagen, dass man realisiert hat, dass das Lotusblatt in der Lage ist, dieses Prinzip für Selbstreinigung zu benutzen, hat ein unglaubliches Interesse in der technischen Forschung bewirkt. Und heute ist diese Hydrophobizität an vielen Stellen genutzt. Der Trigger war die Entdeckung an diesem Lotusblatt, aber heute gibt es viele Arbeiten, die sich gar nicht mehr mit dem Lotusblatt identifizieren oder daran denken, sondern an der Sache selbst weiterarbeiten. Also man sieht, wie plötzlich eine Anwendung sozusagen aus der Beobachtung der Natur zu einer völligen Veränderung auch in den technischen Wissenschaften. Das ist ein Beispiel für Forschung, für Materialien durch die Natur.
Aber wie kommt dieses Prinzip der Hydrophobizität von der Lotusblume zur Tragfläche?
Das Verständnis, das dem zugrunde liegt, ist, dass wenn die Oberfläche in einer bestimmten Weise von sehr, sehr kleinen Unebenheiten geprägt ist, dann führt das dazu, dass der Wassertropfen nicht halten kann. Und das ist völlig unabhängig davon, woraus diese Oberfläche besteht, ob das jetzt ein Blatt einer Pflanze ist oder auch eine Tragfläche. Und wenn kein Wasser auf einer Tragfläche haftet, dann haftet auch kein Eis. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal so eine Enteisung am Flughafen mitgemacht haben, aber wenn man sich das teilweise ersparen kann, dann hat man auch was gewonnen, ja.
Also das dient dazu, die Tragflächen eisfrei wirklich zu halten.
Also wasserabstoßender und dann bis zu einem gewissen Grad eisfrei. Also es gibt auch Autolacke, die auf solchen Prinzipien beruhen, wo dann der Schmutz sozusagen mit dem Wasser leichter abgeht und so weiter. Also das ist in vielfachen Anwendungen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, wenn Sie die Sachen aus der Natur beobachten oder angucken, bis ins wirklich allerkleinste Detail zu verstehen versuchen, dann holen Sie ja ein Anpassungsprozess ab. Also Sie gucken sich an, wo ist dieser Anpassungsprozess im Moment angekommen. Ist Ihnen da oft schon auch der Gedanke gekommen, naja, da ist der Anpassungsprozess nicht so optimal gelaufen, als dass wir dem nicht noch auf die Sprünge helfen könnten? Also sind Sie in der Forschung teilweise dann der Natur voraus?
Naja, also wo wir auf jeden Fall einen Vorteil haben, ist, dass wir Materialien einsetzen können, die die Natur nicht einsetzen kann und dann mit diesen die Prinzipien noch verbessern können. Ne? Also der Grund ist ganz einfach, natürliche Organismen arbeiten bei Umgebungstemperatur. Also die Geschichte unserer Metalle und so weiter ist ja eine Geschichte der Öfen in Wirklichkeit. Ne? Also weil wir diese Materialien ja schmelzen müssen bei sehr hohen Temperaturen, um sie zu bekommen. Und dann kann man natürlich die gleichen Prinzipien mit Kupfer und Stahl sich ausdenken und dann natürlich noch einen Schritt weiter gehen, als es der Baum getan hat, indem er ein Polymer, also Zellulose, verwendet. Also tatsächlich ja, aber nochmal zur Anpassung. Es ist gar nicht so einfach und jetzt kommen wir auch nochmal zu den vielleicht noch einer anderen Gefahr in dieser Art von Forschung. Die Natur sagt uns ja nicht, worauf sie angepasst ist. Ja. Das können wir uns nur aufgrund der Ökologie ausdenken. Ja. Der Baum sagt ja nicht, ich habe meine Faser deswegen so angeordnet, weil ich damit, ja. Und das heißt, das ist auch eine Interpretation und da kann es auch Fehlinterpretationen geben. Ne? Und das muss einem auch bewusst sein. Und deswegen braucht man dann auch diese sehr, sehr stark interdisziplinären Ansätze, weil das geht dann sehr tief in die Ökologie, in die Biologie hinein. Da kann der Materialforscher nur noch mit dem Biologen so etwas lösen.
Um zu wissen, warum ist der Status tatsächlich so, wie er ist, jetzt haben Sie das schon gesagt, mit der Nachahmung, das ist ja in dem zweiten Punkt, was Sie für die Natur entwickeln, womit Sie sich für die Natur beschäftigen. Sie haben das vorhin schon erwähnt. Das heißt, es ist eigentlich möglich, dass ich mir angucke, so ist ein Kniegelenk natürlich beschaffen, also Ihr Kniegelenk, mein Kniegelenk, die wir ein natürliches Kniegelenk haben. Und ich kann dann das aber so verbessern, dass ich ein optimaleres Kniegelenk habe, weil ich womöglich Titan nehme oder was auch immer.
Ja, also das ist genau die Zielrichtung der medizinischen Anwendungen dieser Forschung. Wobei es jetzt nicht nur um künstliche Gelenke oder so geht, sondern auch sehr viel um Regeneration. Und warum ich das unterscheide, das sind dann Interventionen, die nicht zu einem permanenten Implantat führen, sondern zu einem zeitweise vorhandenen Implantat, das sich vielleicht dann von selbst auflöst und so weiter. Und da muss man den natürlichen Heilungsprozess verstehen Und da haben wir sehr starke Interaktion und Kooperation mit Kollegen aus der Charité natürlich. Und da geht es dann darum, die Materialien so anzupassen, dass sie in der richtigen Weise mit den natürlichen Prozessen interagieren. Also nicht einfach der Natur etwas aufdrücken, was sie gar nicht so normalerweise hätte, sondern zu versuchen, etwas so zu intervenieren, dass auch Kräfte, Heilungskräfte, die vorhanden sind, noch bis zu einem gewissen Grad dann auch noch mithelfen. Ja? Und dazu muss man das natürliche System verstehen, die Materialien an das natürliche, den natürlichen Vorgang anpassen. Das wäre also sozusagen diese Zielrichtung dann zur Medizin.
Und wo die andere Schnittmenge ist, gerade wenn man überlegt, wir haben die Struktur der Knochen einigermaßen verstanden. Sie haben es vorhin gesagt, die Anordnung von Fasern tatsächlich. Dann müsste ich doch eigentlich, wenn ich jetzt Ivo Boblan wäre, der Professor für humanoide Robotik an der Technischen Hochschule Berlin, müsste ich doch eigentlich sagen können, Herr Fratzel, Sie kennen sich, Sie sind ein derartiger Materialguru. Sie müssten mir doch sagen können, wie ich meinen Roboter so konstruiere, dass es der bessere Mensch ist. Dass es also besser wird als der fehlerhafte Mensch. Womöglich sogar so, dass der Roboter in der Lage ist, sich anzupassen, was schwierig ist, weil da müsste man ihm ja Leben einhauchen können.
Naja, also gut, ob ein Roboter jetzt unbedingt der bessere Mensch sein muss, da kann man noch, könnte man auch diskutieren, aber in der Robotik tatsächlich gibt es einen ganzen breiten Zweig, Soft Robotics, die weiche Robotik, wo also jetzt versucht wird, mit Materialien umzugehen, die auch flexibel sind, so wie viele unserer Materialien im Körper. Und dort geht es tatsächlich um die Einbettung von, wie die Kollegen das oft nennen, physischer Intelligenz. Also ich sage das jetzt in Anführungszeichen, weil das Wort Intelligenz hier ein bisschen gefährlich sein kann. Aber sozusagen in dem Sinne, dass Materialien eben Strukturen haben, die bestimmte Aufgaben besonders gut erfüllen. Also das ist tatsächlich etwas, wo es auch sehr viel Zusammenarbeit gibt mit Kollegen aus der Robotik. Aber ich muss sagen, dieser Bereich der Robotik entwickelt sich gerade rasant. Also da erwarte ich mir auch tatsächlich in der nächsten Dekade unglaubliche Fortschritte. Also in den Materialien, die hier zum Einsatz kommen.
Es könnten ja Leute kommen, gerade Leute, die womöglich im Krankenhaus sind, die könnten ja sagen, aber Herr Professor Fratzel, Sie sagen, der Körper ist in der Lage, sich anzupassen. Sie sagen, das Skelett erneuert sich ständig. Sie sagen, das, was man dann sieht, wenn man einen Menschen vor sich hat, dann ist das im Moment der Status quo der Anpassungsleistung. Dann könnte doch der Mensch im Krankenhaus sagen, das ist aber doch immer noch nicht optimal, weil alle Leute haben Schulterbeschwerden, Leute haben Kniebeschwerden, Leute haben Sachen, die nicht so gut funktionieren, wo man denkt, ja, schade, was ist denn da bei der Anpassung schiefgelaufen? Das hätte sich doch über die Tausende von Jahren viel besser anpassen können.
Ja, auf der anderen Seite, wenn Sie eine Maschine bauen sollen, die so viele Anforderungen erfüllt, ob die dann 80 oder 100 Jahre lang einfach so läuft, ist auch die Frage. Ne? Also natürlich, ich glaube, wir sind weit davon entfernt, von einer Perfektion, aber mein Argument ist, wir sollten nicht unbedingt die Perfektion als das Idealbild sehen. Denn Perfektion ist immer abhängig von den Umgebungsbedingungen. Und ich meine, wenn Sie Hochleistungssport betreiben oder den ganzen Tag vor dem Rechner sitzen, sind die Anforderungen deutlich unterschiedlich. Und da gibt es natürlich dann auch Veränderungen. Und manche dieser Tätigkeiten sind dann so, dass sie in den letzten 1000 Jahren sehr wenig Bedeutung hatten, also vor dem Bildschirm sitzen zum Beispiel. Und da kommen dann sehr viele Beschwerden daher, dass wir auf sowas überhaupt nicht vorbereitet sind durch die Evolution. Da haben wir nur mehr die Anpassung im Individuum, ne? Weil die Anpassung ist ja sowohl im Individuum als auch dann durch die Evolution über einen längeren Zeitraum.
Das heißt zum Beispiel, wenn man das jetzt weiterdenkt, was Sie gesagt haben, in 500 Jahren werden sich die Materialien unserer Augen, unserer kompletten Sehwahrnehmung an die Bildschirmrealität angepasst haben.
Also ich möchte das jetzt nicht vorhersagen, obwohl ich es könnte, weil ich dann ohnehin nicht mehr gerade stehen kann. Aber ich würde sagen, es geht in die Richtung. Ich würde sagen, warum nicht? Ja? Also wir haben im Prinzip diese Fähigkeit. Ja?
Wenn Sie natürliche Strukturen oder Strukturen, die Sie dekonstruiert haben, die Sie sich angeguckt haben und wissen, aha, so und so ist das, wenn Sie die nachbauen, ich meine, ein Experiment von Ihnen gesehen zu haben, wo der Nachbau dann, wo die Nachkonstruktion des natürlichen Materials überhaupt nicht funktioniert hat oder früher die Grätsche gemacht hat, sage ich jetzt mal ganz vulgär. Woran liegt das dann? Liegt das daran, dass die Strukturen, die natürlich angepassten Strukturen, so raffiniert sind?
Also das Wort angepasst impliziert ja die Umgebung, ja. Und es macht ja kaum Sinn, eine Struktur jetzt nachzuahmen, die dann im völlig gleichen Kontext wieder verwendet. Wir wollen sie ja dann für unsere Zwecke einsetzen. Und wenn ich jetzt das gleiche Anpassungsprinzip nehme und sage, okay, dieses Anpassungsprinzip ist gut für ein Lebewesen in einer bestimmten natürlichen Umgebung, dann ist das nicht das gleiche wie dasselbe Anpassungsprinzip, aber dann für ein technisches System in einer technischen Umgebung. Das heißt, es muss zwangsläufig etwas anderes rauskommen, wenn ich eine andere Umgebung anpasse. Und das müssen wir erstmal verstehen. Also einfach eins zu eins nachbauen, das bringt gar nichts, weil wir dann nicht eine andere Aufgabe lösen können. Ne?
Nehmen wir jetzt mal auch wieder den medizinischen Bereich. Ja. Haut nachzubauen für Menschen, deren Haut verletzt oder verloren gegangen ist, das ist ja eigentlich müsste ja die größtmögliche Ambition sein.
Ja, ja, na, da gibt es natürlich aber viel Forschung, da bin ich jetzt selber kein Experte drin, aber das Problem dort natürlich ist, dass wir ein lebendes System nachbauen müssen. Ne? Also da müssen dann auch lebende Zellen drin sein. Die Haut muss ja die Fähigkeit bekommen, sich dann eben auch im Nachgang selbst wieder weiter zu entwickeln und anzupassen. Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber ich denke, da gibt es tatsächlich auch große Fortschritte in der Richtung.
Gibt es denn ein Material, was Ihnen untergekommen ist, Herr Professor Fratzl, was Sie immer noch vor Rätsel stellt?
Also ich weiß nicht, wir haben so viele Rätsel ununterbrochen bei den Materialien. Ich würde jetzt gar nicht unbedingt eines hervorheben, weil man arbeitet und forscht 20 Jahre lang an einem Material und dann hat man doch wieder eine Überraschung. Also das ist ein bisschen auch der Lauf der Wissenschaft. Ich würde sagen, das Allerspannendste ist tatsächlich zu verstehen oder zu versuchen, diese Anpassungsfähigkeit in einem technischen System nachzuahmen. Also wenn wir das wirklich könnten, jetzt sagen wir mal in einem nicht lebenden System, lebensähnliche Eigenschaften zu produzieren, das wäre schon sehr spannend. Ja? Also ich denke, da gibt's, das können wir noch nicht, aber das wäre eine Ambition. Ja?
Also es ist noch im Moment Science Fiction mehr oder weniger.
Ja, ein bisschen schon, ja.
Jetzt nehmen wir noch mal kurz das Beispiel, ich wäre ein dekadenter Milliardär und würde sagen, lieber Herr Professor Fratzl, Sie sind Spezialist für alle möglichen Materialien. Ich habe hier meinen Maler, der soll mein Porträt malen, aber weil ich ein dekadenter Milliardär bin und ich das so faszinierend finde, wenn ich es in der Natur sehe, soll mich dieser Maler mit den Schmetterlingsfarben, die ja offenbar im Schmetterling sind, malen. Warum könnte das schwierig werden?
Also ja, Farbe ist ja im Grunde genommen die Interaktion des Lichts mit der Materie. Und wenn wir eine Farbe sehen, dann sind bestimmte Frequenzen halt anders als andere Frequenzen. Das ist jetzt etwas vereinfacht zu sagen, reflektiert worden. Das kann auf physikalisch gesehen auf verschiedene Weise passieren. Also das Klassische im Pigment, das ist das, was wahrscheinlich der Maler normalerweise verwenden würde. Im Pigment werden dann einige dieser Wellenlängen absorbiert. Also das Licht wird dort einfach geschluckt in so chemischen Reaktionen, könnte man sagen, wo das dann nicht mehr zurückkommt. Und dann gibt es eine andere Möglichkeit, wo das Licht gebeugt wird. Und dazu ist kein Pigment erforderlich, sondern nur einfache Strukturen, also Dinge, die per se gar keine Farbe haben, wenn die nur auf der richtigen Skala, nämlich der Skala der Lichtwellenlänge, strukturiert sind, und das machen Schmetterlinge zum Beispiel vielfach, dann entsteht diese Farbe durch die Struktur. Und das ist wieder ein Beispiel, wo Eigenschaften durch Strukturen und nicht durch chemische Zusammensetzungen entstehen.
Er hat uns den gefährlichen Gedanken sehr früh vom Tisch genommen. Wäre das Rad sinnvoll, hätte es die Natur vermutlich erfunden. Das war der gefährliche Gedanke, mit dem ich Professor Peter Fratzl konfrontieren durfte. Derzeit für uns hatte er, ist Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Golm bei Potsdam. Herr Professor Fratzl, Ihnen ganz vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Und wir sind zu hören mit diesem und anderen gefährlichen Gedanken, natürlich hier, wo Sie uns jetzt gerade hören, aber auch in der ARD-Audiothek. Also viel Spaß beim Suchen und vor allen Dingen viel Spaß beim Nachhören. Dankeschön.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.